Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Martin Wegehaupt und bin von der christlichen Gemeinde in Aufham bei Anger im Berchtesgadener Land. Soll euch Grüße sagen von unserer Gemeinde und auch Grüße von meiner Frau, die kann halt leider nicht dabei sein. Die ist krank, die hat schon einige Zeit circa so eine Grippe umeinander und deswegen ist sie jetzt lieber daheim geblieben, soll sie auskurieren. Genau. Ja, ich darf euch heute eine Weihnachtsbotschaft weitergeben und es geht um die Magier aus dem Morgenland und der Titel von der Predigt heißt Weise Menschen suchen ihn auch heute noch. Ich möchte dazu ganz gern mit euch im Matthäusevangelium im Kapitel 2 die Verse 1 bis 12 lesen. Matthäus 2, 1 bis 12. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Dann rief Herodes die Magier heimlich zu sich und er fragte von ihnen genau die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben dar, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Mehrere Männer sind unterwegs, tagsüber im staubigen Wüstensand, nachts, vielleicht unter klarem Sternenhimmel. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Vielleicht handelt es sich um eine Karawane mit Kamelen und mit Begleitern. Es war damals üblich, so zu reisen. Wir wissen auch nicht genau, wo die Männer herkommen, nur dass sie aus dem Morgenland sind. Im Griechischen steht das Wort Anatole, was so viel wie Aufgang oder Osten heißt. Und daher kommt übrigens auch das Wort Anatolien, welches für Kleinasien, ein Großteil der heutigen Türkei, steht. Man nimmt jedoch aufgrund der Personen eher an, dass sie vielleicht aus einem Land nordöstlich von Babylon kamen, vielleicht aus dem Partherreich. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem und können eine Strecke zwischen 1000 und deutlich mehr Kilometern zurückgelegt haben. Ja, 1000 Kilometer, ohne Auto, ohne ICE, ohne Flieger. Falls es wirklich eine Karamellkarawane war, dann könnten die Männer einen ganzen Monat oder sogar noch deutlich länger unterwegs gewesen sein. Wer sind diese Männer? Das griechische Wort heißt Magos. Daher kommt auch unser Fremdwort Magier. Es handelte sich dabei wahrscheinlich um persische oder babylonische Weise und Priester, die sich auf Sternenbeobachtung, Astronomie und Astrologie, aber auch auf Traumdeutung, Wahrsagerei und vielleicht noch andere okkulte Künste verstanden. Im Orient gab es an jedem Königshof solche Leute als Beamte und Priester. Wo reisen die Männer hin? Ihr Ziel ist zunächst Jerusalem, die bedeutende Stadt in Judäa. Dort herrschte zu dieser Zeit Herodes der Große. Er war aufgrund seiner edomitischen Abstammung nur Halbjude, wenngleich er auch zu diesem Glauben übergetreten war. Aber er war kein Nachkomme Davids und damit kein rechtmäßiger König. Viele Juden lehnten ihn wohl deswegen ab. Äußerlich war Jerusalem zu diesem Zeitpunkt eine blühende Stadt. Herodes hatte viel und prachtvoll gebaut, hat auch den Tempel wieder errichtet. Und unter seiner Regentschaft herrschte lange Frieden. Mit heutigen Worten würde man wahrscheinlich sagen, der Herodes war ein guter Politiker. Als Mensch war er wohl äußerst fragwürdig. Er tötete viele Personen und ließ unter anderem seine eigene Frau, seine Schwiegermutter und mehrere seiner Söhne hinrichten. Es war die Zeit, als man in Israel und natürlich auch besonders in Jerusalem auf den verheißenen Messias wartete. Zu dessen Geburt gab es zahlreiche Prophetien und Verheißungen in den Schriften, die wir heute im Alten Testament nachlesen können. Die Vorstellungen über den Messias schienen jedoch recht unterschiedlich gewesen zu sein. Einige Menschen zur damaligen Zeit dachten wohl hauptsächlich an einen politischen Herrscher, der Israel von den Römern befreien und das Land als Erbteil wiederherstellen würde. Als Einheit wiederherstellen würde. An einen äußerlich unscheinbaren König jedoch, der die Nähe von Armen und Sündern sucht, der friedfertig ist und der den Menschen dient, an so jemanden dachten wohl eher die wenigsten. Die Magier kommen in Jerusalem an und sie stellen eine Frage: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und am Ende von Jesu irdischen Leben kommt diese Bezeichnung König der Juden noch dreimal im Matthäusevangelium vor. Einmal bei der Anklage bei Pilatus, einmal bei der Verspottung durch die römischen Soldaten und zum Schluss auf der Tafel über dem Kreuz, König der Juden. Die Magier erläutern nun den Hintergrund ihrer Suche. Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Welchen Stern haben die Magier gesehen? Es bleibt ein bisschen geheimnisvoll und wir können nur mutmaßen. Es gibt mehrere Erklärungsversuche. Einige denken an eine Supernova. Das ist so das kurzzeitige, ganz helle Aufleuchten von einem sehr massereichen Stern, der dann explodiert, ganz helles Licht gibt. Oder manche denken an einen Kometen, das ist so eher ein kleinerer Himmelskörper, der so einen Schweif hinter sich herzieht. Gell? Sieht man auch in vielen Weihnachtskrippen. Also ich habe auch so ein Selbstbastelskrippel daheim und da ist halt auch so ein Stern mit so einem Schweif. Andere denken, es könnte sich um eine sogenannte Planetenkonjunktion gehandelt haben. Eine seltene Sternenkonstellation. Jupiter und Saturn standen im Sternbild der Fische so nah beieinander, wie es in den Aufzeichnungen der Magier vielleicht noch nie da gewesen war. Und der Jupiter galt als Königsstern, der Saturn war der Stern der Juden. Und das Sternbild der Fische stand für das südliche Syrien, also das heutige Israel. Dann hätte es so einen Sinn ergeben, also König der Juden Israel. Jedoch spricht auch einiges dagegen, dass das dieser Stern war, gell? Weil Sterne bewegen sich normalerweise am Himmel von Osten nach Westen und nicht von Norden nach Süden, so wie es da geschehen sein müsste, damit als diese Himmelserscheinung die Weisen von Jerusalem später ein Stück weiter südlich nach Bethlehem geführt hat. Und auch das Stehenbleiben über einem Ort, das ist beim realen Stern eher unwahrscheinlich. Ich persönlich neige daher eher zu der Auffassung, dass es sich um eine übernatürliche Erscheinung gehandelt hat, die Gott eingesetzt hat, um die Magier zu dem Jesuskind zu führen. Auch im Alten Testament gab es ja Erscheinungen wie die Wolken und die Feuersäule, die das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Aber wie gesagt, es bleibt ein Geheimnis. Aber es war vermutlich nicht die Erscheinung am Himmel allein, welche die weisen Männer auf den Weg gebracht hat. Man kann davon ausgehen, dass sie zumindest einen Teil der jüdischen Schriften kannten, um eine Verbindung der Himmelserscheinung zu einem neuen König herleiten zu können. Da es zahlreiche jüdische Gemeinden in Asien gab, kann es gut sein, dass zum Beispiel die Weissagung Biliams aus 4. Mose Kapitel 24 bekannt war. Da heißt es: Und er hob seinen Spruch an und sprach, es spricht Biliam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann geöffneten Auges. Es spricht, der die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt und enthüllte Augen ist. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Seiten Moabs und zerschmettert alle Söhne des Getümmels. Also das könnte vielleicht ein Hinweis auf einen Stern gewesen sein für die Magier. Bemerkenswert erscheint mir, dass die Magier den König huldigen wollten. Immerhin bedeutet das an dieser Stelle verwendete Wort so viel wie wirklich niederfallen, sich anbeten, sich auf den Boden werfen, jemand verehren. Also eigentlich schon ein sehr starkes, intensives Zeichen. Aber es ist ja auch schon sehr bemerkenswert, dass diese Männer sich überhaupt auf so eine weite Reise gemacht haben, um diesen König zu suchen, gell, der für sie ja eigentlich fremd war, um diesen König zu suchen, ihn zu sehen und ihn anzubeten. Also das muss einer wahnsinnig wichtig gewesen sein, gell, weil also so weit zu reisen auf einem Kamel zu jemandem, den ich gar nicht kenne, also das muss irgendwie eine ganz besondere Bedeutung gehabt haben für die Magier. Sie fragen also in Jerusalem nach dem Ort. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass sie zuerst beim König Herodes gefragt haben. Denn es heißt ja in Vers 3, was wir vorher gelesen haben, als aber König Herodes es hörte. Also die Weisen haben wahrscheinlich vorher schon andere Menschen gefragt und irgendwann hat es halt der König Herodes auch gehört. Als Herodes von dieser Fragestellung erfährt, da wird er bestürzt, heißt es. Er wird bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Herodes hat wohl Angst um seine Herrschaft. Aber warum kam die ganze Stadt in Unruhe? Sie wartet noch auf den Messias. Sie hätten sie doch eigentlich gefreien können. Mei, vielleicht haben sie es irgendwie doch ganz bequem eingerichtet gehabt, gell? Im Großen und Ganzen haben sie Frieden und Wohlstand gehabt. Und man wollte irgendwie die Römer eigentlich auch nicht unnötig reizen, gell, wenn da jetzt nochmal irgendein Herrscher kommt. Und wie dieser komische Herodes, der auch teilweise so blutrünstig war, wie der so reagieren darf, das weiß man auch nicht so genau. Also, ja, man wollte vielleicht keine Unruhe haben, gell? Jedenfalls versammelte der Herodes eine Menge Leute um sich. Alle hohen Priester, das waren außerdem amtierenden hohe Priester und seinem Stellvertreter, wahrscheinlich noch die ehemaligen und vielleicht sogar auch noch alle männlichen Mitglieder der hohen Priesterfamilien. Aus Jerusalem. Dazu versammelte er noch die Schriftgelehrten, also die Gesetzeslehrer des Volkes. Er erkundigte sich in dieser Runde, wo der Christus geboren werden sollte. Interessant, haben die Weisen was von Christus gesagt? Na, sie haben nur vom König geredet. Aber der Herodes, der hat anscheinend sofort die Geburt des Christus vermutet, also des Messias. Aber er hat den Geburtsort nicht gewusst, gell? Weil er hat die Schriften anscheinend selber nicht kennt. Er hat andere fragen müssen. Von den Magiern scheint er aber ziemlich viel gehalten zu haben, gell? Weil sonst hätte er, glaube ich, diese Runde gar nicht einberufen, dass er sie da überhaupt so beunruhigt und sie da beraten muss. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, die haben sofort die Antwort gewusst. Denn die haben ja die Stelle im Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1 gekannt. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein wird. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dann will es Herodes offensichtlich ganz raffiniert anpacken. Er ruft die Magier heimlich zu sich und bittet sie, den Aufenthaltsort des neugeborenen Kindes genau zu erforschen und ihnen dann Meldung zu machen. Angeblich, um dem Kind ebenso zu huldigen wie die Magier, wie die weisen Männer. Was er jedoch wirklich im Schilde geführt hat, das wissen wir, es ist bekannt, er wollte das Kind töten. Und das wissen wir, weil er später alle Knaben eines bestimmten Alters töten ließ, als die Magier dann nicht zu ihm zurückgekehrt sind. Der Stern erscheint den Magiern wieder. Vielleicht war er zwischenzeitlich nicht sichtbar. Er erscheint ihnen wieder und sie ziehen ihm weiter nach. Und schon der Anblick des Sterns, wie wir vorher gelesen haben, der löst sehr große Freude in ihnen aus. Und sie kommen in ein Haus, nicht in einen Stall. Daraus lässt sich schließen, dass die Weisen aus dem Morgenland also wohl erst einige Zeit nach Jesu Geburt kamen. Die Familie wohnte nun wohl in einem Haus in Bethlehem. Es kann aber auch sein, dass die Eltern Jesu mit ihm noch einmal oder öfter nach Bethlehem kamen, denn in Lukas 2 steht, und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und Bethlehem ist nur ungefähr 7 Kilometer von Jerusalem entfernt, also es kann leicht sein, dass die auf dieser jährlichen Reise, dass die immer wieder mal nach Bethlehem gegangen sind und sie da vielleicht aufgehalten haben. Der Besuch der Magier bei Jesus kann bis zu 2 Jahre nach dessen Geburt stattgefunden haben. Was sich aus dem späteren Verhalten von Herodes schließen lässt, der schließlich alle Buben bis zu 2 Jahren umbringen lässt, nachdem er zuvor ja von den Magiern den Geburtszeitpunkt des Königs erfragt hatte. Die Magier tun das, was sie angekündigt haben. Sie fallen vor Jesus, nicht vor seinen Eltern, sie fallen vor Jesus nieder und huldigen ihm. Aber sie tun noch etwas. Sie tun ihre Schätze auf. Wörtlich heißt es, sie öffneten wohl einen Koffer oder eine Schatulle und bringen dem Kind Gaben dar. Das dort verwendete griechische Wort Doron bezeichnet unter anderem auch die Abgabe für den Tempel oder die Gabe für Gott, die Opfergabe oder das Opfer. Und ich denke, das trifft hier auch zu. Es wurde Gott hier etwas geschenkt oder auch geopfert. Und es handelt sich um wertvolle Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Kostbare Geschenke, die eines Königs würdig sind. Angeblich entstand deshalb die Legende von den 3 Königen, weil solche Geschenke, haben wir mal gesagt, das können sie nur Könige leisten. Gell? Und das mit der Zahl 3 ist wahrscheinlich auch, weil es 3 Geschenke waren. Auf jeden Fall müssen diese weisen Männer, diese Magier, schon sehr reich gewesen sein, dass sie solche Dinge mitbringen konnten. Mit Sicherheit geht es bei diesen Geschenken aber nicht nur um deren materiellen Wert, der zweifelsohne hoch gewesen ist, sondern das ist irgendwie, schaut so aus, als würde ein ganz deutlicher Symbolgehalt darin stecken. Das Gold, das kann als Symbol für Göttlichkeit und Herrlichkeit stehen. Der Weihrauch, also arabisches Baumharz, das kann bedeuten, dass Jesu Leben wie Wohlgeruch vor Gott ist, gell? Wenn man dieses getrocknete Harz verbrennt und es duftet so fein. Und die Myrrhe ist ebenfalls ein wohlriechendes Harz und stammt von einem südarabischen Dornenstrauchgewächs. Und das hat man sowohl als kostbaren Duft, so für persönliche Zwecke hergenommen, aber auch als Salböl, zum Beispiel für das Einbalsamieren von Toten. Und in der Myrrhe könnte also ein deutlicher Hinweis auf den späteren Opfertod vom Herrn Jesus liegen. Schließlich erhalten die Magier eine Weisung von Gott, in einem Traum nicht zu Herodes zurückzukehren. Und sie hören auf Gott und sie ziehen auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Schon sehr interessant, wenn wir mal kurz weggehen von den Weisen. Die ersten Menschen, denen die Geburt von Jesus direkt von Gott bzw. von seinen Engeln verkündigt wird, und die ihn suchen und ihm die Ehre erweisen, das sind die Leute am Rande der Gesellschaft. Der Lukas, der beschreibt in seinem Evangelium die Verkündigung der Engel an die Hirten. Und die waren damals sehr verachtet, wie ihr, glaube ich, alle wisst. An die Hirten und an die Heiden, wie gerade beschrieben, die Magier aus dem fernen Morgenland. Also die Ersten, die zu Jesus kommen, das sind eigentlich die, die am Rande der Gesellschaft sind, Hirten, und das sind Magier, Okkultisten. Also Leute, wo man sagt, also wo Jesus mit solchen Leuten was am Hut haben. Also die meisten frommen Juden, die hätten eher gesagt, na, also die so komische Magier, Okkultisten oder Hirten brauchen wir da nicht, gell? Aber das waren die Ersten, die da waren. Ich lese nichts vom hohen Priester, ich lese nichts von Pharisäern, ich lese nichts von Gesetzesgelehrten, dass die da zuerst gekommen waren und Jesus geholt. Da lese ich nichts, gell? Dass Gott die Heiden, also die alle Nichtjuden in seinem Heilsplan hat, das wissen wir aus vielen Stellen der Schrift. Auch schon aus dem Alten Testament. Aber Gott spricht sogar zu Magiern durch einen Stern am Himmel und durch einen Traum. Ja, heißt das jetzt, dass Gott Magie und geheime Künste als harmlos ansieht oder dass er das befürwortet? Nein, das heißt es natürlich auf gar keinen Fall. Also, das ist ganz deutlich, zum Beispiel im 5. Buch Mose, da heißt es, soll niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter das Feuer gehen lässt, niemand, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier. Ja, und das hat Gott niemals aufgehoben. Also wir finden es in der Offenbarung ziemlich am Schluss auch nochmal, wo es heißt, also wo es um diejenigen geht, die nicht beim Herrn sein werden, da heißt es, draußen sind die Hunde und die Zauberer. Aber Gott ist gnädig. Gott ist gnädig und er kann durchaus zu Menschen sprechen, die uns persönlich als unwürdig für die göttliche Botschaft erscheinen. Sein Heil soll allen Menschen gelten, den Juden und den Nichtjuden. Vielleicht wollte Gott mit seinem Handeln und Reden an bzw. zu den Magiern auch deutlich machen, dass Jesus zunächst von seinem eigenen Volk in hohem Maße verworfen werden würde und dass deshalb das Heil nun den Heiden und den als unwürdig Angesehenen geoffenbart werden würde. Wir wissen nicht, wie die Begegnung mit Jesus das Leben der weisen Männer aus dem Morgenland verändert hat. Aber mit Sicherheit hat es ihr Leben verändert. Ich bin überzeugt davon. Weil ich glaube, man reist nicht 1000 Kilometer oder mehr in ein fernes Land, um einem königlichen Kind zu huldigen, bringt ihm wertvollste Geschenke dar, betet ihn an, reist wieder heim und lebt weiter, als war nichts gewesen. Das glaube ich nicht. Die Begegnung mit Jesus verändert Menschen, besonders dann, wenn sie ihn als Herrn und König anerkennen. Kann das, was diese Magier vor über 2000 Jahren mit Jesus erlebt haben und wie sie sich verhalten haben, kann das irgendwie eine Bedeutung für unser Leben haben? Ich glaube, die können uns in vielerlei Hinsicht Vorbilder sein. Ich möchte 6 Punkte aufzählen, die ich gefunden habe. Erstens, die Zeichen erkennen. Die Magier haben den Stern erkannt, wahrscheinlich eine übernatürliche Erscheinung. Wir werden wohl meist keine übernatürlichen Erscheinungen haben. Aber es kann sein, dass in unserem Leben bestimmte Ereignisse vorkommen, die uns zu denken geben, die wir nicht nur einfach so als Zufall schauen, sondern bei denen wir überlegen, ob irgendein Sinn dahinter steckt. Es können schöne Dinge sein, die uns freuen, in uns Dankbarkeit und in uns eine Ahnung nach diesem Geber dieser guten Gaben wecken. Aber es können gerade auch Krisen sein, bei denen wir uns fragen, warum uns dies passiert oder was wir dadurch lernen sollen. Die Astrid hat es vorher erzählt mit dem Unfall und hat auch gesagt, sie möchte gern wissen, was Gott ihr dadurch sagen möchte. Auch solche Dinge kann Gott benutzen in unserem Leben als Zeichen. Wenn wir nicht blind durchs Leben gehen und uns Gedanken über die Ereignisse in unserem Leben machen, dann kann es sein, dass wir darin Zeichen erkennen können. Bei mir war es zum Beispiel als junger Erwachsener, noch bevor ich gläubig geworden bin, da war es so, dass ich auf einmal ganz viele Begegnungen mit Menschen gehabt habe, die gläubig waren. Und es hat dann ein bisschen gedauert, aber ich habe dann irgendwann erkannt, das kann einfach kein Zufall mehr sein, weil das war in so einer Deutlichkeit und Häufigkeit, das war mir klar, da Da wirkt Gott. Gell? Lasst uns dafür offen sein, dass wir Zeichen erkennen in unserem Leben. Das Zweite, was ich entdeckt habe bei den Magier, Jesus, den König suchen. Die Magier, die haben den König Jesus mit großem Aufwand gesucht und keine Mühen dafür gescheut. Sie kamen wahrscheinlich tausende von Kilometern gereist, um ihn zu finden. Vielleicht müssen wir nicht tausende von Kilometern reisen, um Jesus zu finden. Aber wenn wir die Sinnfragen unseres Lebens beantwortet haben wollen, wo kommen wir her? Wozu leben wir? Wo werden wir hingehen? Dann müssen wir uns auf den Weg machen, dann müssen wir nach Jesus suchen. Wer ist er? Ist er wirklich auferstanden? Wo und wie finden wir ihn? Können wir Kontakt zu ihm aufnehmen oder er zu uns? Dann müssen wir uns auf die Suche machen. Das Dritte, was ich entdeckt habe bei den Magier, sie haben in der Schrift geforscht. Die Magier, die mussten die Schriften gekannt haben, habe ich schon vorher gesagt, gell? Wie zum Beispiel die Weissagungen Biliams. Wahrscheinlich haben sie eifrig und intensiv da drin geforscht. Das kennen wir heute auch da. Wir brauchen dabei nicht einmal besonders Gelehrte zu sein. Man kann dann ganz einfach anfangen, zum Beispiel mit dem Neuen Testament oder ja, eins der Evangelien lesen. Oder wenn wir weiter vorne anfangen wollen mit den Büchern Mose, aus denen man viel über die Grundlagen erfahren kann. Und wenn jemand Angst hat, dass er die Schriften nicht versteht in der Bibel, der kann er zusammen mit jemandem lesen, der sich schon besser darin auskennt. Oder einen Bibelkreis besuchen oder ein begleitendes Buch als Hilfe nehmen. Und wichtig ist, dass man selber forscht in der Schrift. Nicht einfach alles bedingungslos glauben, was Leute einem verzeihen. Auch nicht das, was ich euch hier heute verzeihe. Nicht einfach alles glauben, sondern kritisch hinterfragen. Selber nachforschen, selber lesen. Für mich war das ganz wichtig, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Ich wollte alles ganz genau wissen. Ja. Das ist auch nichts grundsätzlich Verkehrtes, glaube ich, weil ich glaube, dass Gott uns schon irgendwie so eine Art Forschergeist gegeben hat, der neugierig nach Hintergründen erfragt. Dass wir weiter fragen und weiter bohren wollen, bis wir dann auf das stoßen. Auf das Eigentliche. Das Nächste, was, wo ich denke, dass die Magier unser Vorbild sein können, sie haben anerkannt, dass Jesus der Herr ist. Denn für die Magier war klar, dass sie hier einen ganz besonderen König vor sich gehabt haben. Sie sind vor ihm niedergefallen. Sie haben ihn angebetet. Und das, obwohl sie aus einem ganz anderen Kulturkreis gewesen sind. Der Glaube an Jesus, der hängt nicht von der Kultur ab. Das ist nicht nur was für die Juden. Die Magier waren Heiden, so wie wir das auch sind, bevor wir zu Jesus finden. Auch wir können erkennen, dass Jesus unser König sein will. Der Herr, der Chef in unserem Leben, ganz persönlich. Vor ihm braucht man nicht stolz sein. Man darf vor ihm niederfallen und man darf ihm anbeten. Er ist ein guter König. Nicht so wie menschliche Könige, die versagen können, wie zum Beispiel der König Herodes. Die Regentschaft von Herrn Jesus in unserem Leben, die bringt Segen, Halt, Sinn und Freude mit sich. Und ich glaube, das können viele bestätigen, die sich darauf eingelassen haben. Das kleine Jesuskind hat die Anbetung nicht von den Magiern eingefordert. Jetzt sind noch gar nicht Kinder, gell? Und die Magier haben das von sich aus getan. Jesus zwingt uns zu nichts. Er möchte, dass wir aus freien Stücken zu ihm kommen und ihm die Ehre geben und ihm als Herrn anerkennen. Das Fünfte, was ich gefunden habe, war Jesus etwas schenken. Die Magier, die brachten dem Herrn Jesus kostbare Gaben dar. Geschenke für einen König. Das war angemessen und es hat eben eine symbolische Bedeutung gehabt. Bestimmt war auch der materielle Wert dieser Dinge hilfreich für die kleine Familie fern der Heimat. Also Gott hat sie auch versorgt damit, gell? So ein Nebenaspekt. Wir brauchen Jesus keine materiellen Dinge zu geben, auch wenn er sich sicher freut, wenn wir anderen Menschen etwas von unseren Dingen abgeben. Aber er selbst möchte von uns ja noch was viel Wertvolleres. Er möchte unser ganzes Leben. Er will, dass wir uns ihm selbst schenken. Dass wir uns selber hier schenken. Er will unser Leben, so wie es ist, an dem Punkt, wo wir Gott stehen. Er will aus unserem Leben was machen, was für ihn zur Freude und für unsere Mitmenschen und letztlich auch zum Schluss für uns zum Segen wird. Und zum Thema Schenken lese ich euch nachher noch ganz kurze Geschichte vor. Weil ich finde, dass die so gut dazu passt. Ja, das Letzte, was ich gefunden habe von dem Magier, auf Gott hören. Die Magier, die haben im Traum eine Weisung empfangen, dass sie nicht zum Herodes zurückkehren sollen. Sie haben sich da gehalten. Und sie haben damit den Herrn Jesus vor einem frühzeitigen Tod bewahrt. Der Herr Jesus würde auf eine gewaltsame Art sterben, gell, das wissen wir. Aber jetzt war noch nicht die Zeit. Auf Gott zu hören ist gut. Gott spricht nicht unbedingt in Träumen zu uns, auch wenn das durchaus sei, macht er heute noch manchmal. Aber spricht er durch sein Wort, durch andere Menschen, durch Ereignisse, wie wir vorher schon gesagt haben. Und er kann auch einfach in uns drin wirken und bestimmte Fragen und Gedanken in uns hervorrufen. Ob das dann wirklich von Gott ist oder nicht, das können wir überprüfen, wenn wir mit anderen gläubigen Menschen sprechen und wenn wir in seinem Wort forschen. Weil kann man sich natürlich erdeischen, weil unsere Gedanken, das kommen dann manchmal sehr komische Sachen. Aber wie gesagt, Gott kann auch in unseren Gedanken wirken. Ja, ich möchte euch zu diesem Thema Schenken, möchte ich euch eine kurze Geschichte vorlesen, weil die hat mir einfach gefallen und ich finde, die passt sehr gut zu dem Thema. Die Geschichte heißt Kostbarer als Gold. Wer ist ein Meister in der Kunst des Schenkens? Nicht wer aus Geld und Reichtum schöpft, sondern aus einem vollen Herzen, so wie Della und Jim. Der Schriftsteller O. Henry erzählte von ihnen in seiner Geschichte Das Geschenk der Weisen. Della und Jim waren arm, sehr arm. Nur zwei Kostbarkeiten stachen aus ihrer spärlichen Habe hervor. Della hatte ihr Haar, das seidig glänzend bis unter die Knie herabfiel. Jim seine goldene Uhr, ein Erbstück von Vater und Großvater. Aber Liebe macht erfinderisch und auch das Unmögliche möglich. Madame Sofroni, Haare aller Art, steht an der Tür, aus der Della mit kurzgeschnittenen Schopf, aber $20 in der Hand herausstürmt, um für Jim das Geschenk aller Geschenke zu kaufen. Und er sieht sie und sagt zu ihm: Es kann ja sein, dass die Haare auf meinem Kopf gezählt waren, versucht sie ihren fassungslos blickenden Mann zu trösten. Aber niemand könnte jemals meine Liebe zu dir messen. Doch bevor Jim seine Uhrkette in Empfang nehmen kann, hält Della das Geschenk in den Händen, das er für sie ausgesucht hat. Eine Garnitur wertvoller Kämme. Sehnlichst von ihr im Schaufenster bewundert, aber nie erhofft. Heimlich hatte Jim sich für diese Kostbarkeiten von seinem größten Schatz getrennt, von der goldenen Uhr. Meine Haare wachsen ja so rasch, versichert Della unter Tränen lächelnd ihrem Jim. Waren es wirklich die Weisen aus dem Morgenland, die die Kunst des weihnachtlichen Schenkens erfunden haben, wie es der Autor O. Henry erzählt? Vielleicht. Sie haben dem Kind in der Krippe königliche Gaben gebracht, mit Überlegung ausgewählt. Bei Della und Jim hat es dafür nicht gereicht. Sie konnten nicht in eine Schatzkammer greifen, aber griffen mitten in ihr Herz. War es denn unsinnig, den liebsten Schatz zu opfern? Gell? Sie hat jetzt die Kämme, aber sie hat keine Haare mehr. Gell? Er hat die Uhrkette, aber hat keine Uhr mehr. Gell? War es unsinnig, den liebsten Schatz zu opfern? Nein, sie gaben einander das Geschenk der wirklich Weisen. Weihnachten konnte es werden, weil Gott das Geschenk aller Geschenke gegeben hat, seinen Sohn. Er hat seine kostbarste Gabe nicht vor uns zurückgehalten. Wie der Apostel Petrus sagt, ist sie teurer als vergängliches Gold. Sie beschenkt uns mit dem Reichtum des Himmels, auch wenn wir unseren wertvollsten Schatz in Gottes Hände legen, unser Leben. Ja, es sind die wahrhaft Weisen, die in ihr Herz greifen, um ihr Kostbarstes zu geben. Della und Jim haben es füreinander getan. Gott selbst hat es zuerst getan für uns. Er ist der wahre Meister in der Kunst des Schenkens. Falls jemand hier ist, der dem Herrn Jesus noch nicht persönlich begegnet ist und der durch die Predigt angesprochen wurde, den fordere ich auf, die Sache mit Jesus für sich auf die Probe zu stellen. Und ich wiederhole nochmal kurz die 6 Punkte. Erkenne die Zeichen. Suche Jesus den König. Forsche in der Schrift, lies in der Bibel. Nimm Jesus als deinen Herrn an. Schenke Jesus etwas Wertvolles, dein Leben. Du bist wertvoll für Jesus, so wie du bist, auch wenn du nicht perfekt bist. Jesus liebt dich und möchte Gemeinschaft mit dir. Und 6. Höre auf Gott. Lass ihn wirken in deinem Leben, du wirst es nicht bereuen. Ein Leben mit Gott ist alles andere als langweilig, sondern vielmehr total spannend und lebenswert, wirklich lebenswert. Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten.